Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Vor 50 Jahren endete ein Krieg in Vietnam. Zusammen mit dem Fotografen Georg Fischer war ich dabei, als beide Seiten zum ersten Mal Kriegsgefangene austauschten. Es ist das zweite Mal, dass für die beiden Kriegsgegner gemeinsame Wahlen vereinbart wurden. Das erste Mal 1954 im Genfer Indochina-Abkommen. Sie fanden nie statt. Nun im Abkommen von Paris, unterzeichnet am 27. Januar 1973. Damals stand der Name Dien Bien Phu für das vermeintliche Ende des militärischen Konfliktes in Vietnam. Der Krieg ging weiter. Gestützt auf die Amerikaner verweigerten alle südvietnamesischen Regime den Vollzug des politischen Auftrages von Genf. Heute ist Quang Tri, nördlichste Provinz Südvietnams, der Name, der mit dem Versuch eines neuen Anfangs verbunden ist. Am gleichen Tag, an dem die Saigoner Behörden die ersten Freiwilligen aus den Flüchtlingslagern dorthin zurückschickten, wurde der Trümmerhaufen, der einst die Provinzhauptstadt war, zum Checkpoint der Nachkriegsware beider Seiten, Kriegsgefangene von Nord nach Süd und umgekehrt. Um als Journalist das Gebiet von Quang Tri betreten zu dürfen, benötigt man eine Spezialerlaubnis. Und die wird uns vom stellvertretenden Chef der Provinz in Da Nang ausgestellt. Nicht ohne die Versicherung, dass seine zurzeit noch evakuierte Verwaltung in wenigen Wochen selbstverständlich in Quang Tri selber wieder tätig sein werde. Doch die Fotos, die er aus der zerstörten Stadt haben möchte, werden ihn weniger optimistisch stimmen. Das Schlachtfeld beginnt etwa 30 Kilometer vor der Stadt. An diesem 16. März 1973 ist unser Jeep so ziemlich das einzige zivile Fahrzeug inmitten umfangreicher Militärtransporte. Hubschrauber der JMC, der Vereinigten Militärkommission, kenntlich gemacht durch vier breite orangefarbene Streifen, dröhnen über die triste Ebene, deren weißer Sand zwischen der ausgefransten Grasnarbe fast bis zum Horizont mit braunem Rost, leerer Granathüllen und Wracks von hunderten ausgebrannter Tanks und Lastkraftwagen übersät ist. Dann beginnt der große Trümmerhaufen, der auf der Vietnamkarte etwa 50 Kilometer südlich der alten Demarkationslinie am 17. Breitengrad als die Stadt Quang Tri am Fluss Tachan bezeichnet ist. Wir haben zwei Militärkontrollen passiert und suchen nun den Weg zu jenem Ort am Fluss, wo heute erstmals auf südvietnamesischem Boden die Nationale Befreiungsfront Kriegsgefangene an die südvietnamesischen Regierungstruppen übergeben soll. Doch die ersten Gefangenen, die wir sehen, tragen das rot-violette Drillich der Vietcong-Prisoners, Gefangene des Saigoner Militärs, die offenbar im Gegenzug auf die andere Seite gebracht werden sollen. Sie hocken zu je 50 auf 9 Militärlastwagen, die im Konvoi, 200 Meter entfernt, von der Ruine einer katholischen Kirche parken. Die Wachsoldaten sind durch unser plötzliches Auftauchen offenbar irritiert. Sie greifen aber auch nicht ein, als der Fotograf auf das Dach eines Führerhauses steigt und die Ladefläche mit Gefangenen aufnimmt, die dort, eng zusammengepfercht, auch noch am Abend bei unserer Rückkehr ausharren müssen. Ihr Zug in die andere Richtung geht erst am nächsten Tag ab. Die Operation ist zwar organisiert von allen vier Parteien der JMC, aber die Inszenierung besorgt allein das südvietnamesische Militär. Am hohen Ufer des Tachan, inmitten der Trümmer, steht ein neues Tor, davor ein Fahnenmast. Doch die aufgezogene Fahne der Saigoner Regierung, gelb mit drei roten Streifen, sind kein Zeichen von neuem Leben in dieser toten Stadt. Sie erinnern eher an das Tuch, das die Särge gefallener Soldaten umhüllt. Am gegenüberliegenden flachen Ufer, etwa 300 Meter entfernt, hat die Nationale Befreiungsfront ebenfalls ein Feldlager errichtet, ein ähnliches Tor, nur die Fahnen haben andere Farben, blau-rot mit dem gelben Stern der provisorischen Revolutionsregierung Südvietnams. Die Kulisse hätte in Hollywoods besten Jahren den farbenprächtigen Background für einen pseudo-historischen Leinwandschinken hergegeben, und was schließlich am Nachmittag mit sechsstündiger Verspätung anläuft, das Herüberholen von 300 freigelassenen südvietnamesischen Kriegsgefangenen, erinnert an ein amerikanisches Volksfest. Das Jubelvolk, Mädchen, Jungen, Nonnen und Soldaten, ist mit Militärlastwagen von Hue herangekarrt worden. Von den Flüchtlingen, die 1972 dem Grauen der letzten Materialschlacht entkamen, ist keiner dabei. Unter den pausenlosen Klängen des Saigoner Vietnamliedes füllt sich der Fluss bald mit Kleidungsstücken, Tropenhelmen, Turnschuhen und Tragetaschen, mit denen die Freigelassenen drüben ausgerüstet worden waren. Solche Entkleidungsszenen sind inzwischen zum Ritual jeder Freilassungsaktion geworden. Es soll Freund und Feind signalisieren, dass man im Geiste treu geblieben sei. Die Szene wiederholt sich am nächsten Tag. Durch Zufall werden wir Zeugen der Überführung von 700 Gefangenen der Regierungstruppen auf die Nordseite des Tatschan-Flusses. Diesmal findet die Aktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Erneut schwimmen Gefangenenkleider den Fluss hinab. Als plötzlich aus einem der Boote kurz nach dem Ablegen vom Südufer ein Mann zurück ins Wasser springt, da wird von den Bewachern rasch der Show-Effekt erkannt. »Wir sollen Aufnahmen machen«, rufen uns die Soldaten zu, »der Mann wolle bei ihnen bleiben.« Er wird in ein anderes Boot gezogen. Sein Gesicht ist angstverzerrt. Wovor hat er Angst? Ich erinnere mich, am Vortag in Booten, die vom Nordufer kamen, ähnlich verschlossene Gesichter gesehen zu haben. Männer, die nicht demonstrativ ihre Kleider auszogen, denen sie dann aber am Ufer von der fanatisierten Menge vom Leibe gerissen wurden. Unterdessen dröhnt von drüben Lautsprechermusik herüber. Viele der Freigelassenen klettern schon in der Mitte des Flusses aus den Booten ins hüfttiefe Wasser, reißen die Arme hoch. Vom anderen Ufer kommen ihnen Kameraden entgegen, stützen sie, jubeln auch. Dieses Spektakel von Quan Tri, aufgeführt in zwei Teilen, hat wenig mit Frieden und viel mit Krieg zu tun. Die ausgetauschten Gefangenen bekommen neue Uniformen. Noch am selben Abend erleben wir dies bei einem Festbankett in Hue. Und da der Krieg in Vietnam nicht am grünen Tisch beendet wird, haben viele von denen, die wir den Fluss überqueren sahen, durchaus die Chance, das Ganze noch einmal zu erleben. Sie hörten einen Auszug aus meinem 1984 beim Peter Hammer Verlag in Wuppertal erschienenen Buch »Leben im Reisfeld – Reportagen aus Vietnam, Laos und Kampuchea« mit einem Vorwort von Gerd von Paczenski.